Gerald Gross, Merkels Werk heißt Ihr Buch. Nun gibt es in der Politik immer eine Menge Einfluss, Lobbygruppen. Wie groß ist denn tatsächlich aus Ihrer Sicht der Beitrag von Angela Merkel zu dieser Grenzöffnung vor 10 Jahren?
Sie hat einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet. Warum? Weil sie diese Politik der offenen Grenzen, der Anarchie, der zügellosen Zuwanderung in Wahrheit zu einem Regelsystem gemacht hat, das die letzten 10 Jahre auf uns wirkt. Aber Angela Merkel ist seit Jahren nicht beim Amt. Das heißt, ihre Helfershelfer sitzen alle an den Schaltstellen. Es sind die Scheinkonservativen, die in den Wahlkämpfen rechts blinken und nach der Wahl links abbiegen. Es ist der Friedrich Merz, der mit Markus Söder die Obergrenzen in der Zuwanderung fordert und nach der Wahl mit der SPD, mit den Multikulturalisten von Grün, Links und Progressiv gemeinsame Sache macht. Es ist Emmanuel Macron, es ist in Österreich auch Christian Stocker, die ÖVP, die Österreichische Volkspartei, die lieber mit Sozialisten und progressiven Linksliberalen wie den Neos zusammenarbeitet, weiterhin die Unterwanderung der Gesellschaft befördert, anstatt mit der Freiheitlichen Partei endlich lückenlos zu kontrollieren, wer zu uns kommt und sich auch auszusuchen, wer zu uns kommt und auch jene abzuschieben, die niemals zu uns hätten kommen dürfen. Das ist nach wie vor diese Politik und diese Politik hat einen großen Schaden angerichtet. Einen ökonomischen Schaden. Hunderte Milliarden Euro für Europa, allein 50 Milliarden im Jahr für Deutschland, 2 Milliarden Euro allein im Jahr für Österreich, aber auch einen zutiefst menschlichen, eine menschliche Katastrophe hinterlassen. Zigtausende Tote des Einzelfalls gerechnet auf den gesamten Kontinent, tausende Tote des Einzelfalls des Terrors, der Messerstechereien, der Gruppenvergewaltigungen in Österreich und Deutschland. Ich habe in meinem Buch Merkels Werk unser Untergang 2 Angehörigen, 2 Elternteilen von 2 Mädchen, deren Schicksal mich massiv berührt hat, breiten Raum gegeben. Und sie haben endlich einmal gesagt und sagen dürfen in einem breiteren Raum, und das Buch ist immer ein Spielbestseller, wie sie fühlen, was das bedeutet, wenn einem das Kind entrissen wird. In diesen heiligen Hallen der Parlamente wird über Zahlen gesprochen, über Raten, über Prozentsätze. Da sind Menschen umgekommen, die wie Sie oder ich ein Leben gehabt hätten, ein Recht auf Familie, ein Recht auf Freiheit, auf körperliche Unversehrtheit. Auch das ist geschändert worden und ja, beginnend mit Angela Merkel, vollzogen bis heute. Es braucht eine Umkehr.
Haben wir noch die Kraft und haben wir noch die Zeit für diese Umkehr? Wenn ich mir viele europäische Städte heute ansehe, Berlin, wo ich herkomme, sehe ich es jeden Tag, bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir diese Umkehr noch, also ob wir das noch schaffen. Schaffen wir es?
Eine herzliche Anteilnahme, wenn Sie aus Berlin kommen. Es soll einmal eine schöne Stadt gewesen sein, aber okay, manche Dinge verändern sich halt. Nein, Berlin schafft es nicht mehr. Das ist arabisiert, das ist islamisiert. Wien, glaube ich, schafft es auch nicht mehr. Großstädte im europäischen Raum schaffen es auch nicht mehr. Kleinere Städte, Bezirksstädte, mittelgroße Städte im deutschsprachigen Raum werden schaffen, wenn wir jetzt die Umkehrtrendwende schaffen. Und es wird der Osten weiterhin schaffen. Ungarn, Slowakei, Tschechien, Polen. Diese Länder sind einen anderen Weg gegangen. Diesmal scheitert der Westen und der Osten gibt in Wahrheit die Vernunft und die Logik vor. Ja, auch das eigentlich ein Werk Angela Merkels, nämlich eine nachhaltige Spaltung Europas einmal mehr in Ost und West.
Wenn ich mir das mal so vor dem geistigen Auge vorstelle, was Sie für Deutschland oder Österreich gesagt haben, also die Städte arabisiert und bestimmte ländliche Regionen noch deutsch. Die Frage ist, welcher Teil ist dann das Reservat in einem dominierenden Staat?
Das ist immer die Frage, Standort bestimmt den Standpunkt. Manche offen wissen auch nicht, dass sie im Käfig sitzen. Ich gebe Ihnen vollkommen recht. Der Orangutan im Tierpark Schönbrunn weiß nicht, dass er hinter Glas sitzt. Er glaubt, der Mensch ist hinter Glas. Ja, der Vergleich ist gut. Danke Ihnen auch für diese Steilvorlage. Wir wissen selbst nicht und große Teile der Bevölkerung wissen nicht, in was für eine Dramatik sie mit dieser Politik abrutschen. Sie glauben, das ist schleichend, das geschieht in Lichtgeschwindigkeit. Und ja, es wird jeder davon betroffen sein, absolut jeder. Und die, die bisher noch nicht betroffen davon waren, die werden betroffen sein, garantiert. Oder es finden sich demokratische Mehrheiten, die diese bisherig eingeleitete Politik rückgängig machen. Rückgängig heißt abschieben aus illegalem Land ist, was nicht integrierbar ist, dessen Asylgrund erloschen ist, was kriminell ist, außer Landes bringen, für Vernunft und Ordnung sorgen und nicht für eine hypermoralisierende neue Politik, die am Ende gemäß dem Toleranzparadoxon gegenüber Intoleranten tolerant wird, Unintegrierbares integrieren will und sich dann wundert, dass in jeden Straßen hektoliterweise das Blut fließt.
Ja, zum Teil wundern sich die Leute. Ich wundere mich aber manchmal auch über die Naivität von Menschen, die sich jetzt die Folgen dieser Politik vor seit 10 Jahren anschauen. Wenn ich daran denke, damals wurde an Bahnhöfen Beifall geklatscht bei jedem Zug. Ein deutscher Ministerpräsident hat die Ankunft eines solchen Zuges als den schönsten Tag in seinem Leben bezeichnet. Und seither wurden bei Wahlen im Grunde die herrschenden Parteien jedenfalls in ihrer summarischen Mehrheit bestätigt. Müssen wir uns vielleicht eingestehen, dass die Völker jedenfalls in Deutschland das so wollen, wie es jetzt passiert?
Es ist eine Mischung aus Wollen, eine Mischung aus Unwissenheit, eine Mischung aus Gutsein wollen und damit das Böse zu tun. Ich bin ja der Meinung, Gott möge mich davor bewahren, vor Menschen, die mir Gutes antun wollen. Da bin ich immer ganz besonders vorsichtig. Solche Feinde habe ich gar nicht, als jene, die mir etwas Gutes antun wollen. Das ist ein Riesenproblem. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, es gehört eine geistige Erneuerung, auch vor allem deutschsprachiger Länder, hin auch zu einer effektiven Ausnutzung der Demokratie, zu einem Systemwechsel, gerade in der Sicherheitspolitik. Das Hauptproblem in diesem Bezug sind für mich nicht die Linken. Die Linken werden in Deutschland nicht gewählt, die Linken werden in Österreich nicht gewählt, die Linken werden in Europa nicht gewählt, in keinem Land mehr. Das Problem ist der Scheinkonservatismus. Das sind jene vorgeblich konservativen Parteien, die großen alten Volksparteien, die heute vorgeben, Teil einer konservativen Gruppierung zu sein, eines konservativen Feldes, eines ideologischen, und in Wahrheit immer mit den Linken gemeinsame Sache machen. Das heißt, ich gebe Ihnen jetzt Ihre Frage, samt Ihrer Analyse schmeiße ich Ihnen jetzt retour. Es gibt konservative Mehrheiten in Österreich und Deutschland. Österreich wählt zu 54% konservativ. Deutschland wählt zu mehr als 50% konservativ. CDU, CSU und AfD hätten eine Mehrheit, wenn CDU und CSU nicht längst eine linke Partei geworden wären. So, sie sind Mogelpackungen. Sie behaupten von sich, sie wären konservativ. Dadurch werden sie gewählt. Aber sie belügen ihre Wähler. Europa, hier das Europäische Parlament mit den europäischen Reformkonservativen, mit der Gruppe rund um die AfD, mit den Patrioten für Europa, mit der Europäischen Volkspartei, hätte eine absolute Mehrheit. Was macht die Europäische Volkspartei? Sie unterstützt die Linken. Das heißt, das Wahlverhalten hat sich längst geändert. Das Problem ist, dass Scheinkonservative Lügner sind. Und das sollte man langsam, sollte das sickern. Man soll sich an der Wahlurne nicht belügen und betrügen lassen.
Das heißt, würden Sie einer Partei wie der AfD oder auch der FPÖ denn empfehlen, in eine Regierungskoalition mit diesen, wie Sie sagen, Scheinkonservativen zu gehen? Denn das scheint im Moment die einzige Machtoption. Oder würden Sie eher davor warnen, weil man sich dadurch über den Tisch ziehen lässt?
Der AfD kann ich es nicht empfehlen, weil die AfD sich mit einer Brandmauer durch die sogenannte Scheinkonservative Union konfrontiert sieht. Und der Freiheitlichen Partei empfehle ich, dass die Umfrageergebnisse, Gottlob, so rasch wie möglich umzusetzen. Das wird Herbert Kickl machen. Möglicherweise wird er 40% haben oder 45% und keinen Koalitionspartner mehr brauchen. Wer nicht hören will, muss fühlen. Die Zeit der ÖVP in Österreich ist komplett zu Ende. Krug geht so oft zum Brunnen, bis er bricht. Diese Partei hat so oft gelogen und wird das Ende der italienischen Christdemokraten nehmen. Ich meine, eine einst stolze, staatstragende Partei wie die Volkspartei in Österreich, konservative, scheinkonservative Partei, 40, 45, 51% gehabt. Und heute bewegen sie sich unter Limbo-Tanz, ja, also bei 18%. Ich meine, das kann man ja nicht mehr ernst nehmen. Das ist ja nur mehr politische Minderheitenpolitik. Da kümmern wir uns in Zukunft um die Ameisenbären, die haben wenigstens den Schutz verdient.
Letzte Frage. Sie waren selber mal Politiker, Sie waren im österreichischen Nationalrat. Sie haben vorhin auf der Veranstaltung hier im EU-Parlament gesagt, so Kafkaesk haben Sie es damals nicht erlebt, wie Sie es jetzt hier heute in Straßburg erlebt haben. Sind Sie froh, auch in dieser Zeit nicht den Weg des Berufspolitikers dauerhaft eingeschlagen zu haben?
Das bin ich sowieso jeden Tag, aber das hat nichts mit dem Gebäude zu tun. Dass das rein äußerlich auch von der Architektur einer Irrenanstalt gleich, das ist auch rund gebaut. Das war ein altes Prinzip, das ist der damaligen österreichischen Herrscher, auch in der Donaumonarchie hat man Irrenanstalten rund gebaut, ja, damit keine Ecken, keine Kanten. Also es wundert mich nicht, dass dieses Gebäude rund gebaut ist. Das ist das Kennzeichen von Irrenanstalten und psychiatrischen Einrichtungen immer gewesen. Aber meine Abneigung gegenüber einer politischen Funktion für mich als Personam, die rührt nicht vom Europäischen Parlament her, die rührt davon her, dass ich mir es mit 48 nicht mehr antun will, mich in irgendwelche Parteien, deren Grabenkämpfe zu begeben, Sitzungsmarathons hinter mich zu bringen und mich wahrscheinlich von Leuten kritisieren lassen zu müssen, die aus egoistischen Gründen ein Mandat anstreben. Was ich damit sagen will, die niedere parteipolitische Ebene war immer das, was mich abgeschreckt hat. Ich mache heute mehr Politik als jeder Berufspolitiker, weil ich von Millionen Menschen mehr gehört werde, alleine auf meinen Kanälen und in meinen Sendungen bei OE24 und darüber hinaus. Also, deswegen muss ich jetzt nicht stundenlang da vielleicht 14, 15 Stunden in dem Parlament sitzen. Bin in der Zwischenzeit unterwegs und erreiche ein paar tausend Menschen bei meinen Veranstaltungen und das ist am Ende klüger.
Herzlichen Dank.
Ich danke.